Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 140, am 21. März 2024. Ich bin Kerstin Kuhne-Katt und heute spreche ich mit Professorin Dr. Angelika Metzke. Los geht's.
Herzlich willkommen im Architekturfunk, Frau Professorin Metzke. Sie sind Professorin und Leiterin des Fachgebiets Bauliches Recycling an der BTU Cottbus-Senftenberg. Sie sind eine Pionierin in der Forschung zur Wiederverwendung gebrauchter Bauteile. Schon in den 1980er Jahren, habe ich auf tagesschau.de gelesen, haben Sie Bauten untersucht und festgestellt, dass man sie zerstörungsfrei abbauen kann, obwohl sie nicht so konzipiert waren. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ihre Forschung hat gezeigt, dass gebrauchte Betonteile genauso hochwertig sind wie neue und dass, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, 2 Millionen Tonnen Bauschutt im Jahr verhindert werden könnten, wenn man Teile wieder einsetzen würde. Die Zahl ist schon ein paar Jährchen alt, aber über Genaueres sprechen wir gleich auch noch. Sie haben schon, bevor man von Urban Mining überhaupt sprach, die Stadt als Rohstofflager betrachtet und alte DDR-Plattenbauten als Spenderhäuser bezeichnet. Und Sie forschen seit über 20 Jahren an dem Thema. Das heißt, Sie haben damit zu einer Zeit begonnen, in der Rohstoffengpässe noch gar nicht Thema waren. Wie kamen Sie dazu?
Ja, zu DDR-Zeiten hatten wir schon eine Mangelwirtschaft. Und ich konnte in den Tagebauen beobachten, dass die eigenen Tagesanlagen nach kurzer Nutzungszeit, manchmal waren es 8, manchmal 10 Jahre, schon wieder überbaggert worden sind durch die Abraumtechnologie. Und an, ich sag mal, 10, 15 Kilometer Entfernung wurden die gleichen Anlagen gebraucht. Da habe ich gesagt, was ist hier los? Intakte, hochwertige Gebäude, also absolut, sag ich mal, optisch, auch im einwandfreien Zustand. Warum nutzt man das nicht? Baut das zurück. Ja, also das waren erstmal Hallenkonstruktionen in erster Linie und setzt die quasi um an anderer Stelle. Ja, und dann kam natürlich die Frage, was Sie sagen. Sind diese Gebäude überhaupt zerlegbar? Weil sie ja gar nicht so konzipiert und gebaut worden sind. Und tatsächlich haben wir das eben probiert. Und sicherlich gibt's an dem einen oder anderen Punkt Besonderheiten, also zum Beispiel die eingespannte Stütze im Hülsenfundament, die habe ich nicht ohne weiteres tatsächlich in ihrer gesamten Länge wieder zurückgewinnen können. Nicht ich, ich habe ja immer mit entsprechenden Fachleuten gearbeitet. Ich hatte nur die Idee und ich hatte gute Partner an meiner Seite und habe dann auch über Forschungsmittel, Einwerbung, durch die DBU insbesondere oder das BMBF damals sehr gut dann Unterstützung bekommen finanziell, so dass ich das eben tatsächlich auch probieren konnte mit den Firmen und wir da unsere Erfahrungen sammeln konnten und wir das dann entsprechend oder ich das dann auch entsprechend dokumentieren konnte. Ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, das sind wertvolle Ressourcen. Das ist eine Wertschöpfung, das ist ein Produkt. Und warum muss ich es zerstören, wenn es noch eine Funktion hat und auch wieder weiter genutzt werden kann?
War Ihnen da schon klar, dass eine Rohstoffknappheit kommen würde?
Nein. Ach, das war wie Sie sagten, in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, hatte ich mich da mit angefangen zu befassen und habe also praktisch den Bausektor, die ganze beobachtet und habe gedacht, das war noch gar nicht bewusst, weder Klimaschutz noch graue Energie, alles gar nicht. Mir ging es einfach darum, es ist ein Wert, ich mache es zu Hause auch nicht. Ich nehme auch nicht den Stuhl, weil er nun eben 10 Jahre alt ist und ich ziehe um, dann schmeiße ich den nicht weg. Ich nehme den doch auch mit. Also ist jetzt einfach. Aber letzten Endes war das für mich so wichtig, dass ich gesagt habe, hier steckt planerischer Geist drin. Es ist ja nicht bloß das Material, was drin steckt. Heute weiß ich, dass viel, viel mehr bewegt wird, um eine Tonne Stahlbeton herzustellen. Also eine Tonne ist nicht gleich eine Tonne Rohstoffabbau. Es wird ja viel mehr als Input reingegeben oder erstmal bewegt, um eine Tonne herzustellen. Das haben die Untersuchungen später ergeben.
Ja, also die Forschung lief, aber die Bauwirtschaft und auch die ganze Mentalität der Gesellschaft war ja noch weit davon entfernt, nicht im Wegwerfmodus zu denken und zu agieren. Wie haben Sie das denn erlebt mit Ihren Erkenntnissen? Und ist, weil Sie eben der Bürostuhl als Beispiel, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, weil ja doch vieles im Fünfjahresrhythmus weggeworfen wurde. Gerade so im Innenbereich, Innenausstattung.
Ja, das, ja, ich muss sagen, auch hier bei uns, wenn Sie jetzt nochmal den Bürostuhl ansprechen, mit der Wiedervereinigung. Ich habe gesehen, wie Stühle zum Fenster rausgeworfen worden sind, weil es ja alles neu eingerichtet worden ist. Und da bin ich zum Hausmeister gegangen, aber das ist meine persönliche Einstellung, bin ich zum Hausmeister gegangen und habe gesagt, sind Sie des Wahnsinns? Warum machen Sie das? Warum? Ich helfe Ihnen abends, ich komme mit und trage die Sachen runter. Wir werden nochmal alle Stühle brauchen. Und genau das ist eingetreten. Und jetzt ist das schon lange nicht mehr. Also diese Mangelwirtschaft war auch schon ein wichtiger Punkt, muss ich sagen. Und ich sag mal, das Elternhaus, in dem ich groß geworden bin, da wurde gar nichts weggeworfen. Mein Vater hat die Aschetonne zur Deponie gebracht und kam mit einer Tonne lauter Kleineisenteile. Er ist Metallbauer, also Schmiedemeister gewesen, ist ja schon lange verstorben. Aber wir haben gelernt, mit den Sachen umzugehen. Manchmal habe ich auch gedacht, was bringt der denn schon wieder? Und er sagte jedes Mal, was die Leute alles wegschmeißen, kann ich alles gebrauchen. Also er hat zum Beispiel für unsere Kinder ein Dreirad gebaut, Lampen selbst gebaut, Treppen, also alles eigentlich selbst gebaut und fast immer mit zurückgeworfenen, mit schon mal in Nutzung gewesenen Teilen. Und das prägt. Das prägt das Elternhaus, wie man erzogen wird, sich auch Werten gegenüber zu verhalten. Also mich stört es ungemein, wenn ich sehe, jemand hat Geld in die Hand genommen und das Haus, was eigentlich eine Schrottimmobilie war, der hat es jetzt saniert und schön gemacht und damit alle ja Freude dran haben und es dauert nicht lange, da gehen die Sprüher ran. Dann ärgere ich mich so. Dann sage ich, warum machen die das? Warum? Ich sehe, sollen sie auch sonst da wo sprühen, aber nicht an so einem schönen Haus, was jetzt so schön saniert ist. Oder das ist eigentlich immer so ein Punkt, wo ich sage, man sollte erstmal die Bestände erhalten. Und wenn es dann nicht mehr erhaltbar ist, wie in dem Falle jetzt hier technologisch bedingt durch die Abraumtechnologie oder wie Sie sagten auch bei den Plattenbauten durch den Leerstand, dann ist die Frage als erstes zu sagen, nicht alles leerziehen und ich sag mal abreißen mit der Birne, sondern versuchen, die Infrastruktur, die da ist, zu erhalten. Da sind Straßen, da sind alle Medien liegen an, Spielplätze, Wäscheplätze, Parkplätze, es ist doch alles da eigentlich.
Ja. Wie erleben Sie denn die Prägung der jüngeren Generationen? Sie haben ja Studierende, die auch daran interessiert sind, Ressourcen zu schonen. Aber weil Sie gesagt haben, das ist eine starke Prägung aus der Kindheit, wie man mit Ressourcen umgegangen ist, dann gibt es natürlich, sage ich mal, seit der Wiedervereinigung dann vielleicht vor allen Dingen die erstmal aus Westdeutschland geprägt waren mit, ja, ich kann alles immer haben, ich kann es einfach wegwerfen, mir billig neu kaufen oder teuer neu kaufen. Wie ist diese Mentalität, wie geht die heute damit um, dass die Dinge jetzt wieder anders angegangen werden müssen? Ist es auf dieser Seite eher ein Verlustempfinden? Haben die es schwerer, sich damit abzufinden, sozusagen, dass der Luxus vorbei ist, des ewigen Wegwerfens und der Einbahnstraße?
Ich sehe das nicht so. Die junge Generation ist ganz offen, eher im Gegenteil. Die gehen ja manchmal sogar viel weiter, als ich das denke. Die sind da ganz aufgeschlossen. Die sehen, wie die Entwicklung ist. Die sehen auch die Ressourcenknappheit. Also ich sag mal, noch haben wir Ressourcen, aber die Endlichkeit. Na, gerade mineralische Rohstoffe wachsen nicht nach. Na, die Endlichkeit der Rohstoffe und dieses anthropogene Lager, was wir wirklich geschaffen haben, und wir haben nur die eine Erde, dann ist das für mich so einfach logisch. Und ich sehe, die jungen Leute sind da wirklich offen. Also ich habe hier Interessenten, Studierende, mit denen ich auch gut zusammenarbeite, und die sind da wirklich fortschrittlich, wollen auch dass ja mit Gebrauchtem tatsächlich wieder etwas gemacht wird, sind da interessiert. Anders in der Vergangenheit muss ich sagen, und das ist wirklich kurios, ich habe ja viele westdeutsche Kollegen dann kennengelernt durch die Öffnung der Grenzen, ne? Und dadurch, dass eben auch hier viele bei uns an der Uni angefangen haben zu arbeiten, die waren aufgeschlossener als die DDR-Bürger. Da war ich manchmal platt. Ja, also die DDR-Professoren, Architekten, Architektenprofessoren.
Das überrascht mich jetzt auch.
Das hat mich auch wirklich überrascht. Ich habe da westdeutsche Professoren, die hatten da überhaupt kein Problem. Und unsere haben dann schon immer gedacht, die mit ihrer alten Platte, die haben das immer runtergespielt. Es hat sich jetzt angeglichen, aber anfangs habe ich gedacht, ey, wirklich, warum? Ich sehe das nicht. Die haben die Platte, Quader, hässlich, grau. Da haben die gesagt, die ist doch verrückt. Jetzt haben wir doch viel mehr Möglichkeiten. Jetzt können wir uns entfalten. So hatte ich das Empfinden. Und dann jetzt kommt die mit der Wiederverwendung dieser ollen Platte sozusagen. Und das hat sich jetzt angeglichen. Ich glaube, da, das Bewusstsein ist schon viel, viel besser geworden und wird ja jetzt auch entsprechend thematisiert, wird ja auch baupolitisch und umweltpolitisch letztendlich auch immer wieder diskutiert. Das zirkuläre Bauen hat eine wahnsinnige Renaissance im Augenblick, empfinde ich. Ich habe ja 2016, vielleicht wissen Sie es auch, den Deutschen Umweltpreis bekommen.
Ich gesehen, genau.
Ja,
ja, absolut.
Und danach war es nochmal ein richtiger Boom, ja.
Super.
Ich konnte ja dann, zu der Zeit konnte ich ja schon sagen, wir haben ja ein Einsparendes an Energie, weil das ja immer ein Thema war, ne? Energie, aber ich sage mal, Energie und Ressourcen gehören zusammen. Ich kann gar nichts voneinander trennen, ne? Wenn ich Ressourcen verbrauche, abbaue, brauche ich Energie. Wenn ich die verarbeite zu Produkten, brauche ich Energie. Und das ist, ich kann das gar nicht voneinander trennen.
Ne? Ja, also auch der Wiedereinsatz muss gut geplant sein, kurze Wege und so weiter.
Das
genau,
ist
Sie haben auch 2016 noch gesagt, dass sich niemand für die Energieeinsparung interessiert. Und genau, meine Frage wäre auch gewesen, wie hat sich das Klima diesbezüglich verändert? Sie haben jetzt schon gesagt, es hat sich definitiv verbessert. Aber von dem Standard sind wir natürlich immer noch weit entfernt, dass gebrauchte Bauteile eingesetzt werden. Und Sie haben gerade von der Renaissance gesprochen, während viele, die gesamte Branche eigentlich, gerade bei Veranstaltungen jetzt, auch im Podcast hier und so weiter, von, ja, wir fangen jetzt an. Jetzt fangen wir die Bauwende an.
Ja, ja.
Und das ist natürlich...
ja.
Ist natürlich nicht so, das wissen wir ja schon, aber es ist trotzdem so ein, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und machen das, was Sie schon quasi seit 20 Jahren machen. Sind Sie erstmal zufrieden oder wünschen Sie sich, dass es eigentlich auch schneller geht?
Ja, ich sage, wir haben noch viel Luft nach oben. Ja, ja, also mich freut es, dass das Thema zirkuläres Bauen wird auf vielen Fachveranstaltungen jetzt angesprochen, und es gibt auch wirklich gute Beispiele. Und ich bin auch froh, dass ich wirklich damals diese Nische entdeckt habe. Das wird eine Nische bleiben. Ja, wir werden nicht alles als Teil wieder nachnutzen können. Wir haben ja ganz viele Massivbauten, ja, wo wir, ich sag mal, mit Mauerwerksbau gebaut haben, wobei man tatsächlich auch untersuchen kann, inwieweit wieder Mauerwerksblöcke geschnitten werden können und als Block versetzt werden könnte.
Das wird ja in Dänemark schon gemacht, von Anders Lenner, ja, der war auch schon zu Gast hier. Wird das in Deutschland auch schon gemacht?
Ist noch nicht die Regel.
Ist auch aufwendig, denke ich mir, ne? Das sind ja schwere Teile, die transportiert und irgendwie befestigt werden
müssen.
Man
braucht wirklich wieder einen Kran, Und letztendlich ein entsprechendes Lastaufnahmemittel, in dem Falle Bänder. Ne? Man muss es ja auch freischneiden, man muss die Bänder runterbekommen, also ne, aus dem Verband erstmal raus. Das sind alles Fragen. Aber ich sag mal, bei den Plattenbauten, was ist der allgemeine Sprachgebrauch? Das sind ja also in Stahlbeton hergestellte Fertigteilgebäude. Auch die Hallen sind es auch, das ist ein Skelettbau und die Plattenbauten sind Wandbauten. Sie sind, glaube ich, Architektin, ne?
Ja.
Und Sie verstehen das ja. Also bei Wandbauten trägt immer die Wand, die Querwand.
Ja.
Und beim Skelett halt eben die Stütze und der Riegel, ne?
Ja,
also das, aber das ist egal. Das war damals, wo ich gedacht hatte, bei den Hallen, die sind jetzt rückbaubar. Und habe dann, als der Leerstand in den Plattenbauten war, gesagt, was soll jetzt anders sein? Was? Natürlich sind die Verbindungen anders, aber wir können das alles lösen. Und das ist so eine Voraussetzung eigentlich, dass wir Montagebauten haben, die, wenn sie verändert werden sollen, veränderbar sind. Und mein Wunsch wäre, um in die Zukunft zu gucken, dass man wieder viel mehr mit Fertigteilen baut. Auch mit Betonfertigteilen, weil sie eine ganz hohe Lebensdauer haben. Also man rechnet ja jetzt immer 50 Jahre. Nach 50 Jahren bricht ja gar nichts zusammen. Na, also und ich nehme auch an, ich kann die mindestens 2 bis 3 Mal umsetzen. Also das ist, wissen wir jetzt noch nicht. Also einmal ist es schon passiert, ne? Aber es ist immer noch so, dass einfach zu viel verloren geht an Potenzial. Es ist nicht, also wenn ich das jetzt, meine ganzen Untersuchungen, die ich gemacht habe, sind immer darauf hinausgelaufen, also das kann man nicht machen. Also ich rufe das Rückbauunternehmen an und sage, wo seid ihr, was macht ihr, welches Gebäude? Und dann sage ich, könnt ihr da nicht mir mal einen Kontakt von dem Bauherrn geben? Ich werde da aktiv und erzähle dem, dass doch hier wertvolle Materialien verloren gehen, wenn sie rückbauen und die den Schredder zuführen, was ja auch noch in Ordnung ist. Aber immerhin, ich muss wieder Energie einsetzen, ne, um zu crashen, um aufzubereiten. Warum sparen wir uns das nicht? Wir haben sie Bauvorhaben vor. Meinetwegen auch kleine Maßnahmen. Ne? So, und dann geht das los. Und dann geht das, sag ich mal, fallbezogen los. Und das kann nicht sein. Das ist diese Vermarktung über eine Plattform, dass sowas ist. Dann wird die Wiederverwendung auch besser funktionieren. Also,
ja.
Ne, was ist da? Welches Angebot besteht? In der ehemaligen DDR haben wir ja standardisierte Elemente. Ich habe das also aus den Katalogen inzwischen ja in digitaler Form überführen lassen. Und dann, ich stelle mir das so vor, also der Bauherr, der so einen Plattenbau hat, der sagt, ich möchte mein Gebäude um 3 Etagen verkürzen, von 5 auf 3. Oder auf 2 dann in dem Fall. Und was für Potenzial fällt da an Bauteilen? Also habe ich die Standardlösung genommen und dann muss ein Klick sein und dann muss rauskommen 200 Deckenplatten, 150 Wandplatten von der und der Größe. Das muss sofort kommen. Und dann kann der Planer, nämlich Sie als Architekt, auch sofort damit planen. Jetzt machen wir das alles noch händisch. Also ich sage dem Planer, schauen Sie mal, hier sind so viele schöne Planer. Dann setzen wir uns zusammen dann mit dem Bauherrn. Was möchte der? Und dann ist das immer ein Spendergebäude, was wir haben. Und dann ist das bezogen auf, ich brauche für ein Jugendtreffhaus, was weiß ich, 80 Platten. Dann kennzeichnen wir die. Der Planer oder meine Studenten haben ein Konzept gemacht, dann kennzeichnen wir die und dann sagen wir, die zur Seite, nicht schreddern. Aber das ist alles ein Wahnsinnsaufwand. Das ist, wenn wir es rechnergestützt machen, natürlich viel einfacher. Nicht? Also das heißt, Angebot und Nachfrage, ne?
Ja, das heißt, eine Standardisierung muss eigentlich ab heute gelten, wenn geplant wird, dass das alles erfasst wird und so weiter. Also ähnlich wie bei Plattformen wie Madasta oder auch Concula, diese Gebäudepässe eben. Und dann weiß man Bescheid. Sie haben jetzt eben gesagt, das ist ein Nischenthema. Glauben Sie, das bleibt ein Nischenthema? Also im Endeffekt, wenn die Digitalisierung dabei hilft, dass neue Standards jetzt entstehen beim Bauen, dann kann es ja eigentlich auch zur Norm werden.
Könnte. Ich meine Nische, das deshalb, weil wir alle Bauvorhaben, ich sag mal, wenn wir 400.000 Wohnungen jährlich neu bauen, da ist das Potenzial nicht da.
Wir im Moment.
Ne? Im Moment, also wir bauen nicht 400.000 Wohnungen ab. Also aus die an anderer Stelle, das ist ja das Problem. Ja, ne? Wir haben eben an der einen Stelle wird es gebraucht, da boomt es alles Ganze. Wir haben also prosperierende Städte und wir haben schrumpfende Gegenden, auch ländliche Gegenden. Ich denke, es wird auch einiges vielleicht mal von der Landkarte verschwunden sein. Ne? Also diese Ungleichheit, und dann müsste man sehen, das eben tatsächlich gut erfassen. Und der Transport, Sie haben es angesprochen, der würde alle Vorteile, also zumindest kostenmäßig doch sehr zunichte machen. Also im Umkreis, 30 Kilometer sollte es passieren.
Ja, und ich wollte noch mal fragen zum Recyclingbeton. Welche Rolle spielt der? Also das ist ja dann sozusagen das Prozedere Schreddern und wieder neu aufgießen. Das heißt, man ist wieder freier in der Form, weil ich kann mir vorstellen, dass die Branche sich auch wehrt, wenn nur noch mit standardisierten, gebrauchten Teilen gebaut werden sollte und die Gestaltung dann sozusagen nicht mehr frei ist. Ist der Recyclingbeton dann eine gute Lösung oder wie aufwendig ist das sozusagen?
Dass man eingeschränkt ist in der Gestaltung, muss ich verneinen. Wenn ich Ihnen die Fotos zeige, was alt ist und was neu ist, da sagen Sie, das kann nicht sein. Sie binden mir einen Bären auf. Also völlig anders. In der Gestaltung völlig anders. Völlig attraktiv. Also ich denke, ich bin ein bisschen modern ausgerichtet und kann auch sehen, was mir gefällt. Richtig toll. Also wirklich, das muss ich sagen. Mit alten Teilen kann man ganz toll modern bauen. Auch die neuen Standards natürlich erfüllen. Und zu dem Recyclingbeton, das ist klar, weil eben nicht alles, als Teil da ist und dass man also Recyclingbeton herstellt. In Süddeutschland ist Vorreiter, Sie werden lachen, ich habe tatsächlich in Stuttgart und in Würzburg, ja auch mitgearbeitet, auch in München direkt, wir haben dort den Recyclingbeton etabliert, auch in Berlin. In Berlin habe ich ja auch diesen Award-Preis gekriegt, 2017 an, 25 Frauen oder irgend sowas ähnliches. Und das ist natürlich klar, dass man, das ist der nächste Schritt, ne? Dass man also auch mit rezyklierten Gesteinskörnungen wieder Beton herstellen kann. Und auch auf dem Gebiet arbeite ich ja auch. Also die zwei Schienen, ne? Also einmal als Produkt, was den viel höheren Wert hat, weil man eben ja umwelt- und ressourcenmäßig hier absolut, ja, das ist nicht zu toppen. Und die stoffliche, rohstoffliche Seite ist, dass man das machen kann. Da wünschte ich mir auch mehr Einsatz. Aber man muss immer sehen, wie ist die regionale Situation. Ich sag mal, wenn jetzt in Cottbus, wo ich wohne, also nicht viel im Hochbau passiert, aber es sind Abbruchmassen da und die Straßen sind zu einer, ist für mich nicht die Frage, dann heb das auf, warte bis irgendwann mal was im Hochbau kommt. Nee, dann geht es dahin. Aber ansonsten finde ich den Recyclingbeton weiter ausbaufähig. Ich habe auch sehr eng mit Schweizer Kollegen zusammengearbeitet, die zum Beispiel setzen ja 100% rezyklierte Gesteinskörnung ein, anstelle von Kiesen oder Splitten. Mhm. Und bei uns in Deutschland ist das sehr viel restriktiver gehandhabt, maximal 45%, bei Expositionsklasse Eins, also das ist gestaffelt und dann muss es reiner Beton sein. Mischgranulat ist viel weniger. Also es ist etwas komplizierter. Und ich glaube, um das vielleicht noch abzuschließen, ich glaube, aus dieser komplexen Sache heraus, weil eben in meinen Augen diese Ungerechtigkeit gegenüber den natürlichen Gesteinskörnern, die werden abgebaut und da wird eine bautechnische Prüfung gemacht. Ne? Haben erfüllen die die Eigenschaften, dass sie im Beton verbaut werden? Bei dem Recyclingbeton, also wird geschreddert, die Gesteinskörnung wird zurückgewonnen, dann wird wieder geguckt, erfüllen die die bautechnischen Eigenschaften und außerdem wird dann geprüft, wie ist die Umweltverträglichkeit. Und warum macht man das nicht schon bei den natürlichen Rohstoffen? Ja, weil ich trage ja, es gibt ja geogene Hintergrundbelastung, wissen wir alle, zum Beispiel mit Schwermetallen. Wenn diese abgebaut werden und im Beton reinkommen, das prüft keiner, ne? Die werden verarbeitet. Und jetzt recyceln sie und sagen, oh, da sind ja Schwermetalle, hohe Belastung, das können wir gar nicht mehr verwenden. Wieso macht man das nicht? Dass die Steine- und Erdeindustrie, da, also die sagen immer zu mir, sie sind verrückt, die Branche ist viel zu groß, da kommen sie nicht durch. Meiner Meinung nach müssten die genauso die Umweltverträglichkeit prüfen, kostet ja Geld. Und wenn sie nur einmal abrufen, Recyclingbeton, ist für mich klar, dass der Betonhersteller sagt, also warum? Ich muss eine Eignungsprüfung machen. Für einmal kostet mich das alles viel zu viel. Wenn das kontinuierlich abgerufen wird, wenn das, ich sag mal, eine Vorgabe käme, baupolitischerseits, dass man sagt, nur dann, wenn das Recyclingmaterial nicht geeignet ist, wenn es bautechnisch nicht die Anforderungen erfüllt oder umwelttechnisch nicht geeignet ist, dann nicht dafür verwenden. Jetzt macht man es, ja, dann kannst du natürliches Material einbauen, aber das macht man nicht. Man sagt es umgekehrt. Das Recyclingmaterial, das wird viel tiefer geprüft als das natürliche Material. Und das kostet auch Geld.
Ja, dieses Problem haben wir auf einigen Feldern, was die Bauwende angeht, dass die alten Regelwerke und Normen so stark und starr sind
Ja.
und es sehr schwierig ist, gegen die großen Lobbys auch
Anzukommen.
anzukommen,
Ja.
genau, weil die ganz andere Interessen
Ja,
gegebenenfalls
klar.
verfolgen.
Obwohl ich in Würzburg habe ich wirklich eine interessante Erfahrung gemacht, habe dort mit Recyclern, das waren junge Leute, zusammengearbeitet, um den Recyclingbeton herzustellen. Und bin zu denen zur Anlage gefahren, habe gesagt, wie was aussehen soll, also praktisch beratend mitgewirkt. Und dann sagen die mir, sie haben ja auch eine eigene Abbaustätte, also wo sie Naturmaterial gewinnen. Und parallel dazu haben sie ein Eigenheim gebaut. Und dann bin ich also auch dahin geführt worden, habe ich gesagt, sie können hier Recyclingbeton verbauen. Da haben die gesagt, hätten wir das bloß eher gewusst. Hätten wir das eher gewusst, hätten wir es gemacht, weil zum einen haben wir das Recyclingmaterial und zum anderen schonen wir natürlich die Natur. Wir brauchen das nicht abbauen. Also viele wissen es auch nicht wirklich. Immer noch nicht.
Ja, immer noch nicht. Wenn man sich überlegt, 2016 haben sie gesagt, Recyclingbeton wird sich durchsetzen. Wenn die Kommunen Recyclingbeton in den Ausschreibungen mit aufnehmen, das heißt eine produktneutrale Ausschreibung vornehmen,
Richtig.
ist das denn passiert? Hat sich da was getan? Nein, wahrscheinlich
Ich
nicht.
habe jetzt nicht die Ausschreibung alle im Detail gesehen, aber ich weiß, dass von den Leuten, mit denen ich hier immer noch zusammenarbeite, dass sie das immer noch nicht machen. Also die gehen immer noch, die ziehen ihre alten Leistungsverzeichnisse, ne? Und da steht das eben so drin, und dann wird das übernommen. Ich vermute, dass jetzt mit dem Generationswechsel ist ja einer da, dass sich das ändern wird. Und wenn ich das auch nochmal, das fällt mir jetzt gerade ein, noch sagen darf, was eigentlich völlig konträr ist in meinen Augen, das sind die Fördermodalitäten. Solche Maßnahmen, obwohl alle sagen, nachhaltiges Bauen und Taxonomie und was es alles gibt, was zu beachten ist, sage ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel, wo ich selber entsetzt bin. Ich habe einen privaten Bauherrn gehabt, den hatte ich auch beraten, der wollte also eine Ferienanlage bauen. Mit Backshop, mit Fahrradunterstellmöglichkeit, mit Reparaturwerkstatt, mit Schlafmöglichkeiten, Gelegenheiten. Wir haben ein schönes Konzept gemacht. Es wird ein Spendergebäude, das ist am Gräbendorfer See, also was mal Tagebau war. Es ein Spendergebäude, habe ich ausfindig gemacht, war in Spremberg. Ein 11-geschossiges Gebäude. Wir haben das Konzept gemacht, wie gesagt, wieder so und so viele Teile brauchen wir. Es waren knapp 300. Ich habe dem Bauherrn vorgerechnet, was er einspart an Kosten. Ich habe das erstmal nur auf Kosten, habe das aber dann auch energetisch auch nochmal hochgerechnet gehabt. Und damit ist er dann zur ILB gegangen, um einen zinsgünstigen Kredit zu bekommen. Die Platten waren schon auf seiner Baustelle. Sie wissen ja, das ist zum Zeitpunkt X und da muss alles relativ fix gehen. Und dann hat die ILB gesagt, das ist ein vorzeitiger Maßnahmebeginn. Sie kriegen kein Geld dafür. Und der Hammer war, wenn er das alles entsorgt und mit neuen Teilen baut, dann wird es gefördert.
Das ist krass.
Und da war ich natürlich entsetzt.
Ja.
Und ich bin selbst nochmal hingefahren, um zu erklären, wie das ist. Ich kann nicht im Baumarkt gehen. Da steht nichts. Das muss geändert werden.
Die sind dabei geblieben. Welches Jahr war das?
Das liegt jetzt vielleicht 3 Jahre zurück. Ja.
Erst.
Oder vielleicht 5 Jahre, also vor 5 Jahren. Und ich habe immer wieder dem privaten Bauern Mut gemacht. Jetzt zum Schluss hat er gesagt, Frau Mettke, ich will das Zeug loswerden. Sie können es verschenken. Die Gemeinde war interessiert. Die haben gesagt, ach, finden wir toll. Da können wir ja auch Events machen. Und ich war mit und habe gesagt, wie ist das alles refinanzierbar? Weil so eine Ferienanlage, die wird laufen am Wasserwanderradweg. Ja, also klar. Schön, das, ne? Läuft. Das läuft also von, sage ich mal, vielleicht von April bis Oktober, November, also dicht. Also wir haben ein paar Monate, die nicht so gut sicherlich sein werden, aber die Gemeinde hat gesagt, wir haben hier nichts. Wir freuen uns, wenn wir da einen Backshop reinkriegen, wenn wir eine Reparaturwerkstatt, die könnten das eben auch mitnutzen. Nichts war drin. Der hat die eine Million Euro, wollte haben zinsgünstig. Nichts passiert. Nichts. Also und das tut weh.
Es führt dann auch zu der Frage, was kann man tun? Also was können wir tun als Planerinnen und Planer, um da was zu ändern? Also man kann ja nicht nur machtlos zusehen.
Nee, dann ändert sich nichts.
Nee, dann ändert sich nichts, genau. Also im Endeffekt müssen einige wirklich in den Verwaltungen Hebel umlegen. Oder versuchen, dort eben Einfluss zu nehmen.
Ja, wir müssten wirklich, also sowas wie Sie zum Beispiel, ja, so ein Team bilden, wo wir sagen, lasst uns bitte zusammenkommen. Und solche Hebel, die jetzt bremsen, die ganzen Gedanken bremsen, wirklich, da müssen wir den Hebel umlegen. Und wie können wir das schnell machen? Also da ist weiter nichts zu streichen, wie dieser vorzeitige Maßnahmebeginn. Das muss raus, alles andere passt. Warum geht man diesen Schritt nicht? Und ich denke, wenn man das alleine macht im bilateralen Gespräch, ist es nicht genügend, reicht es nicht aus.
Nee. Da stehen dann zwei Interessen gegeneinander.
Da müssen Sie mit dabei sein, da muss ein starkes Team sein, die das natürlich auch wollen, so wie Sie. Und dass man dann sagt, so, hier müssen wir was ändern und dann muss das oben angesiedelt werden. Und von oben muss die Anweisung kommen, jetzt. Die müssen es verstehen. Die machen Dienst nach Vorschrift. Ich weiß das Ganze habe ich in Dresden durch. Da war das Gleiche. Ich saß am Tisch und da ging es um diese Förderung. Der Bauherr war der öffentliche Bauherr, die Gemeinde und in Gröditz. Und die saßen da und die Mitarbeiter von dieser Bank, die hat die ganze Zeit so gemacht. Ich habe die beobachtet und immer, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also wegen der Finanzierung, ne? Bis ich aufgestanden bin und habe gesagt, wissen Sie was, jetzt, also ehrlich mal, Sie schütteln die ganze Zeit den Kopf. Anstatt den Kopf zu schütteln, sagen Sie uns, wie wir das machen können. Dann bieten Sie uns eine Lösung bitte an. Da saß sie da, hat sie natürlich erstmal nichts gesagt, aber da war der Bürgermeister dabei, da war der neue Bauherr von dem, das ist ein Vereinshaus, was wir da mit rückgebauten Bauteilen gebaut haben. Wir waren alle mit am Start. Und dann haben die gesagt, in dem Fall eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Aber dieser Aufwand, den macht doch kein normaler Mensch mit. Wenn sie jedes Mal so ein Theater haben.
Nee. Ich habe gerade gedacht, hoffentlich wird sich das im Laufe der Zeit dann auch normalisieren. Ne? Aber da muss man natürlich auch was für tun.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Hebel. Und ich sag mal, baurechtlich kriegen wir das auch hin. Aber klar, ich wünschte mir manchmal ein bisschen schneller. Aber wissen Sie, erst wenn die Not richtig groß ist, dann werden sie das machen.
Klar, wenn die Not groß genug ist, wird es dann nur leider zu spät sein, ja, wenn wir dann anfangen, irgendwelche Vorschriften zu verändern.
Absolut. Also, dann haben wir den Zug verpasst. Wirklich. Ich bin ja schon froh, dass man jetzt nicht mehr so viel deponieren kann. Da bin ich ja schon fast froh, dass man da jetzt wirklich sehr viel strenger geworden ist. Ja, Schritt für Schritt, sage ich mal. Aber Sie sind noch so jung, Sie können noch alle Hebel hier drehen. Das ist wirklich der Kontakt und das Netzwerk, was man hat, das muss man noch besser nutzen und einschalten.
Es gibt ja schon ein paar wenige Menschen, die ich kenne, die aus der Planung in die Verwaltung gegangen sind. Mhm. Und eben auch sagen, hier kann man wirklich was verändern. Da muss man sich der Komplexität der Themen eben stellen.
Genau. Und ich finde es auch immer wichtig, dass die auch tatsächlich mal rauskommen. Von ihrem Stuhl aufstehen und mal dabei sind. Ein einziges Mal reicht, um das zu sehen, dass es wirklich passiert und funktioniert. Und ja, dann haben die auch eine andere Sichtweise. Ist was anderes, ob ich nur Bücher lese oder irgendwelche Dokumente oder Forschungsberichte. Wenn ich das selbst erlebe und ich sehe das und es macht mir so viel Freude, auch mit Freude an der Arbeit ranzugehen und sagen, ich habe wieder etwas getan, was der Gesellschaft auch nützt, uns allen. Ja, und nicht bloß demjenigen, der dort jetzt gerade vor Ort ist, sondern uns allen. Ich kann Landschaft erhalten, ich kann Energie einsparen, ich kann der Umwelt was Gutes tun. Das ist für mich ein gutes Gefühl.
Das sind positive, motivierende Worte. Ich danke Ihnen vielmals.
Gerne und für Sie auch alles Gute. Danke Ihnen.
Und das war's für heute. Falls ihr euch noch nicht beim Heinze Architektur Award angemeldet habt, dann könnt ihr das noch tun, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure innovativsten und nachhaltigsten fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich in die Osterpause für 2 Wochen. Ab dem 11.04. geht es dann wie gewohnt wöchentlich weiter. Wenn ihr den Podcast abonniert und die Glocke aktiviert, bekommt ihr eine Nachricht, wenn die nächste Episode online ist. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Architektur Funk. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekath für die Heinze GmbH Berlin 2024.